Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bis zur Glotze, dem Podcast von nutgames.de. Ich bin der Christian und ich habe dabei wieder einmal den lieben Martin. Hello.
Schon wieder, hallo.
Ja, schon wieder. Schon wieder sprechen wir auch über Spiele, die wir gespielt haben, nachdem wir auch schon ausführlichst über unseren Silksong-Ersteindruck gesprochen haben. Gibt es natürlich auch noch andere Spiele, die stattfinden.
Also
es
gibt Echt?
Ja, es gibt noch andere Dinge.
Krass.
Darüber sprechen wir heute, weil du hast unter anderem ein Spiel mitgebracht, was ich auch gespielt habe, wo du jetzt zumindest mal reingeschnuppert hast, mehr oder weniger. Und ich habe auch zwei Spiele mitgebracht, die ich auch schon sehr intensiv und eins auch durchgespielt habe. Und ich glaube, dann haben wir auch schon wieder einfach eine Stunde weggepodcastet. Und ich weiß nicht, wie sollen wir es machen? Soll ich erstmal mit einem meiner Tipps
starten? Ja, fang mal an, genau. Weil sonst am Ende ist es, ich fange jetzt an, was zu erzählen, kurz über Clair Obscur. Ich würde es halt auch nicht zu lange machen. Und dann, weil wir das halt schon mal behandelt hatten. Und dann laberst du ab. Nee, wir machen das schön im Rhythmus. Erst du, dann ich kurz und dann du wieder. Oh, also es wird heute, hauptsächlich wird es eine Christian-Folge. Also stellt euch darauf ein, seine Stimme sehr, sehr lange zu hören.
Na gut.
Ja, was hast du denn so gespielt?
Ja, ich fange mal mit Metal Gear Solid Delta Snake Eater an, dem Remake von dem Teil 3 der Metal Gear Solid Reihe. Und ich habe mich gar nicht so auf den Release gefreut, weil ich ein bisschen ich war sehr, sehr skeptisch von dem, was ich gesehen habe, weil ich sehr früh gemerkt habe, hey, mir fehlt eigentlich der komplette Artstyle, also der Stil des Originals, weil alles in diesem, diesem Unreal Engine 5 Standard-Asset-Kram irgendwie gestaltet ist, so zumindest wirkt es die ganze Zeit so. Deswegen war ich schon ein bisschen, ich bin voreingenommen an die ganze Sache rangegangen und muss meine Voreingenommenheit in Teilen vielleicht auch ein bisschen revidieren, nachdem ich es jetzt durchgespielt habe. Was aber weniger an dem Remake liegt, sondern eher, weil ich wieder einmal gemerkt habe, was für ein gutes Spiel das einfach immer noch ist. Das hat mich sehr schnell sehr krass wieder gepackt, mit Snake dieses storytechnisch sehr, sehr dramaturgische Erlebnis nochmal zu spielen. Mit vielen Wendungen, mit vielen Überraschungen, mit vielen Videosequenzen. Da wird einem das immer wieder bewusst, wenn man Metal Gear Solid spielt, dass es ja eigentlich auch ein Drittel Film ist.
Aber haben sie es so übernommen mit den Cutscenes? Also ist es so 1:1 Remake-mäßig oder haben sie es ein bisschen? Weil ich meine, haben sie beim Resident Evil 4 Remake zum Beispiel nicht ein paar Sachen sogar rausgenommen? Sogar komplette Bossfights? Oder habe ich das irgendwie falsch mitbekommen? Weiß nicht, ob du da auf dem Stand bist.
Resident Evil 4 war eigentlich auch relativ konsequent.
Ich habe irgendwo gelesen, dieser Bürgermeister, dass der irgendwie nicht mehr drin ist oder so. Aber gut, ja, es kann auch Clickbait gewesen sein.
Oh mein Gott, das ist ja schon wieder ein bisschen her tatsächlich. Also sie hatten irgendwas geändert, aber so größtenteils war es auch in der Struktur sehr, 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 sehr ähnlich. Zumindest. Aber Metal Gear Solid ist eigentlich ein 1:1-Ding. Okay. Also es ist wirklich gleichen Bereiche, gleiche Cutscenes. Also du kannst sie auch wirklich daneben halten. Die sind einfach gleich, nur halt in neuer Engine. Und sonst hat sich da im Prinzip gar nicht so viel geändert. Also es ist ein sehr, sehr konsequentes Remake und es ist jetzt nicht so ein Ding wie von, wir interpretieren jetzt einfach mal das so ein bisschen neu, ne? Also wenn man jetzt vielleicht ein bisschen, okay, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber Final Fantasy VII, also ist ja eigentlich schon ein sehr, 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 sehr anderes Spiel. Oder selbst ein Resident Evil 4 ist noch mehr anders, als es jetzt das Remake von Metal Gear Solid Delta ist, finde ich. Weil du hast im Prinzip das gleiche Spiel. Und das hat für mich einfach auch wieder sehr gut funktioniert. Die ganze Story, die Charaktere, wie die Level-Designs sind und wie du sie angehen kannst, das macht einfach wieder unglaublich viel Spaß. Und hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, wie spielmechanisch durchdacht das Ganze ist. Was ich ganz interessant finde, Kojima wurde auch schon auch in den Credits erwähnt und wurde da nicht rausgecancelt, weil ich erinnere mich damals noch zu Metal Gear Solid 5, gab es ja ein riesiges Thema, weil Kojima ja da zum Schluss ja gegangen worden ist, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie da die genaue Reihenfolge war, aber es gab ja da ein Riesendrama drum. Und zumindest wurde er hier ja sehr, was heißt prominent, aber er taucht in den Credits zumindest etwas prominenter auf, ohne dass man da jetzt tiefer drauf eingeht. Aber die Anfangssorge, dass es halt kein Arztteil hat, das zieht sich trotzdem halt durchs ganze Spiel. Also ich finde, wenn man einfach eine coole Metal Gear Solid 3 Erfahrung haben will, kann man auch genauso gut das Original spielen, zumal es ja auch das Ganze auch als Remaster schon gibt in dieser Metal Gear Solid Collection. Da kannst du das ja auch schon remastered spielen. Also es gibt es ja schon für aktuelle Systeme gerade. Deswegen weiß ich immer noch nicht so ganz, warum es dieses Remake gibt. Also ich glaube, die größte Neuerung ist, dass es ja also so eine andere Kameraperspektive gibt, weil du hast zwei Möglichkeiten. Einmal so eine, ja, mehr so eine Top-Down, ja, nicht richtig Top-Down, aber schon eher so von leicht oben Kamera, wie halt im Original. Und dann hast du wirklich so eine, ja, moderne Third-Person-Ansicht. Das ist mit Sicherheit die größte Neuerung, ohne dass sich dadurch Snake jetzt wirklich anders spielt. Um da jetzt vielleicht auch wieder nochmal Resident Evil 4 ranzuziehen, da bewegt sich Leon ja auch im Remake schneller und es ist ein bisschen actionreicher als in Teil 4, wo du jetzt zum Beispiel auch nicht gehen und schießen kannst, im Remake schon, dadurch wird das ganze Spiel etwas schneller. Solche Änderungen hast du jetzt nicht in diesem Spiel, sondern es ist halt sehr konsequent und du kannst es nur aus einer anderen Perspektive betrachten. Insofern ist nach wie vor ein tolles Spiel. Braucht es jetzt unbedingt das Remake? Für mich nicht. Wer jetzt Wert auf so eine, ich sag mal, moderne Optik legt, okay, dann ist es fein. Aber weil ich ja dann auch schon mittlerweile alt bin, kann ich mich für diese alte Ästhetik doch ein bisschen mehr begeistern und würde da auch eher ans Herz legen, das Original zu spielen oder zumindest über die Metal Gear Solid Collection, wobei ich gar nicht weiß, wie teuer die ist. Ich glaube, die war auch nicht so ganz günstig. Also da vielleicht eher, wenn man die irgendwie günstig schießen sollte. Ich lusche mal gerade so parallel. Ah doch, Metal Gear Solid Master Collection für 19,99. Da kann man das auch nachholen, diese Erfahrung. Da brauchst du jetzt, glaube ich, nicht das Remake. Ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich das jetzt war. Ich hatte irgendwie gesehen, dass vor einer Woche oder so, da hieß es, yo, 1 Million Copies verkauft. Oder ich weiß nicht, ob es Player, ich glaube, es war Copies verkauft. Was jetzt für so ein Spiel, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass seitdem keine 2 Millionen verkündet wurden, jetzt auch nicht so der Oberburner ist, finde ich.
Ja, weil wenn, ja, okay, weil wenn du, wie du sagst, schon, dass für viele Veteranen ist so, ja, okay, dann kann ich auch das Original spielen. Wenn das Remake jetzt nicht sehr viel neu macht, dann, ja, ist vielleicht deine Befürchtung, so was das für eine Daseinsberechtigung hat, dann, ich meine, 1 Million ist jetzt nicht zu unterschätzen, ne, aber
ja, man muss aber halt auch immer, das ist ja schon ein AAA-Ding. Ne? Ich meine, klar, sie haben sicherlich sehr viel Geld dadurch gespart, dass sie das Spiel per se erstmal nicht neu designen, überlegen oder konzeptionieren mussten. So, es war ja im Prinzip schon alles da und sie haben es jetzt ganz vereinfacht gesagt in eine neue Engine gepackt. Ne? Aber es ist ja trotzdem eins mit was sehr hochwertig wirken soll und wo man dann auch schon ein bisschen davon ausgehen kann, dass auch eine gewisse Erwartungshaltung dahinter steht, gerade auch, weil es eben Metal Gear Solid ist und das erste große Spiel der Reihe, also kein neues jetzt, aber nach Phantom Pain, was jetzt ja, glaube ich, auch schon 10 Jahre her ist oder so. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass Metal Gear Solid 5 erschien. Und insofern kann man ja schon davon auch auf Konami-Seite ausgehen, hey, die Leute haben jetzt schon wieder Bock auf ein neues Metal Gear Solid und dann verkauft sich das auch gut. Und ich muss sagen, so auf der Gamescom, das war auch eins der Spiele, wo die längsten Schlangen waren. Also da waren teilweise Wartezeiten von 4 Stunden bei Metal Gear Solid und das jetzt dann so im Verhältnis zu sehen, also hätte ich ein bisschen mehr Erfolg erwartet. Zum Beispiel auch, weil das Spiel, über was du mitgebracht hast, glaube ich, in dem gleichen Zeitraum schon auch andere Zahlen verkünden konnte, wenn ich das jetzt so recht in Erinnerung habe. Insofern glaube ich, unterm Strich okay, aber kein krasser Erfolg. Finde ich auch ein bisschen verständlich. Ich habe nur die Befürchtung, dass dann wieder der Schluss rausgezogen ist, oh, die Leute wollen ja gar kein Metal Gear Solid, dann lassen wir das doch lieber.
Ja, das ist irgendwie immer diese falsche Schlussfolgerung.
Ja, und das wäre super schade. Also, wobei, ich weiß halt auch nicht, ob ein komplett neues Metal Gear Solid, welches nicht Kojima geführt ist, auch funktionieren würde, zumal sie bei dem Spiel ja auch schon einige Leute hatten, die auch damals schon am Original mitgearbeitet haben. Wäre vielleicht interessant zu wissen, ob das auch ohne Kojima funktioniert, aber man merkt halt auch, wenn man hier dieses Remake wieder spielt, wie weird es so ist, aber auf so eine coole Art und Weise weird, dass du denkst, oh, wenn das nicht irgendwie auch so diesen Geist in sich trägt, auch beim neuen Teil, will ich das dann wirklich? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Aber
wie kam denn Metal Gear 5 an? War das jetzt nicht auch so gemischt Reviews? Und das war ja so, Kojima war ja noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er bis zum Ende der Entwicklung oder ob einige Entscheidungen gegen Ende dann noch von anderen getroffen wurden.
Naja, ich glaube, er ist in einer Phase ausgeschieden, wo eigentlich nichts Kreatives mehr passiert, also wo du schon eher dabei bist. Noch so eher Feinschliff anzunehmen. Also es war schon relativ.
Weil ich meine, ich habe im Kopf, es gab es nicht in Metal Gear, was rausgekommen ist, was ohne sein zu tun?
Ja, das war dieses Survival-Ding.
War das dieses Survive? Das Metal Gear Survive.
Ja, das war eine
Frage. Weil ich dachte mir so, warte mal, Metal Gear ohne Kojima, das wurde doch schon mal probiert und es war doch scheiße. Da weiß ich nämlich, das weiß ich nämlich, das hast du mir, glaube ich, schon mal von erzählt in irgendeinem Podcast.
Das war überhaupt nicht toll. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, in einem Jahr, wo Phantom Pain, also Teil 5, rauskam, wurden bis Ende des Jahres 6 Millionen Copies shipped. Gut, damit haben die Leute noch physisch gekauft. Das
war noch anders. Ja.
Aber das sind natürlich sehr, sehr gute Zahlen, weil ich glaube, das kam halt auch erst so typischerweise wahrscheinlich im Herbst raus. Insofern, ja, 1. September, also in 3 Monaten 6 Millionen, ist schon ganz gut, würde ich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es über die gesamte Lifetime ist, weiß ich nicht, lass vielleicht 10 sein, I don't know, aber das ist schon so gut, dass man sagen könnte, hey, aus der Reihe ist ein bisschen mehr zu machen. Insofern bin ich sehr gespannt, was Konami jetzt draus macht. So war es jetzt erstmal ein sauberes Ding, dem meines Empfindens nach so ein bisschen Artstyle-Seele gefehlt hat. Also es gibt zwar auch so einen Filter, dass du so diesen alten braun-grün-grau-Filter von damals drüber hauen kannst, aber es ist nicht ganz das Gleiche. aber es ist trotzdem ganz nett, dass sie es reingemacht haben.
Ja.
Ja, my two cents über Metal Gear Solid. Delta Snake Eater, dem Metal Gear 3 Snake Eater Remake. Da kommen wir mal zu dir. Du hast kein Remake mitgebracht, sondern ein Spiel, worüber wir schon mal gesprochen haben, in Folge 140. Das ist über 4 Monate her, als das Spiel rauskam. Damals hatte ich über das Spiel gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es da schon durchgespielt hatte. Oder zumindest war es dann kurz darauf, dass ich es durchgespielt habe. Du hast jetzt Clair Obscur Expedition 33 zumindest angefangen. Also wie weit bist du jetzt ungefähr drin?
Ich bin an einer Stelle, ich habe gerade den Typen gekriegt, auf dem man rumreiten kann. So, und
okay, ja.
Ganz
ja.
am Anfang, ganz am Anfang. Ja, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich schon sehr viele Stunden da rein investiert habe.
Irgendwie ja. So,
ja, es ist, ich bin leider, ich hatte 2 Wochen Urlaub und wollte eigentlich komplett durchsuchen und ich bin ein bisschen versackt. Und habe zwar ein bisschen gespielt, aber nicht genug. Ich wollte eigentlich mich da richtig tief reinsinken und bin stattdessen so ein bisschen, ja, wie gesagt, bei YouTube-Kram und so hängen geblieben. Und dann war irgendwie was, da habe ich einen Tag habe ich versucht, irgendwie Videofiles komplett zu konvertieren, was auch nicht geklappt hat. Da war der Tag aber auch schon gelaufen. Und irgendwie, ja, habe ich weniger gespielt, als ich wollte. Aber ich habe immerhin angefangen, okay. Also, und ein paar Bosse, also ist es ja auch, man muss ja auch schon besiegen, um dahin zu kommen. Also habe ich mich auch mit dem Kampf und meine Party ist vollständig. Also, wenn das bei diesen 4 Leuten bleibt, aber man hat sowieso nur 3 Slots in der Party. Das finde ich immer so ein bisschen, das ärgert mich, weil ich so, okay, ich muss alle 4 irgendwie aufleveln und Fähigkeiten gucken. Ich kann immer nur 3 einsetzen und mag die eigentlich alle und ich will eigentlich keinen aus dem Team kicken, um jemand anders da reinzusetzen. Ja,
deswegen, aber dann will ich dich nicht spoilern, was das mit dem Team.
Ja, ja, einer ist, nee, da mach mal nicht. Ich weiß, dass wenn die 3 Leute K.O. gehen, dann rückt der 4. nach. Das weiß ich, falls das ist. Aber falls es wieder was anderes ist, dann, habe ich bei einem Bossgegner ein paar Mal miterlebt schon und habe ihn trotzdem nicht geschafft. Also doch, irgendwann dann schon, aber das war dann ein Versuch, wo die 3 nicht gestorben sind, die 3 ersten. Ja, wie gesagt, ich finde es richtig geil. Ich finde, das Parieren macht sehr viel Spaß und es ist einfach was nichts Neues für Rollenspiele. Ich meine, Paper Mario und so hat es ja auch schon eingeführt, ne, damals. Aber es ist einfach so befriedigend, wenn du einen Parry rechtzeitig hinkriegst und dann einen Gegenangriff startest. Leider bin ich sehr schlecht darin. deswegen ist Ausweichen eigentlich die bessere Option, aber ich drücke trotzdem immer den Parry-Knopf, um die Angriffe dann hoffentlich zu parieren und die Angriffsmuster der Gegner auch auswendig zu lernen. Was eigentlich ganz gut wäre, die Angriffsmuster mit Ausweichen lernen, weil man da ein größeres Zeitfenster hat und dann später, wenn man die Angriffsmuster kennt, parieren. Aber ja, klappt dann auch nicht so wahnsinnig. Aber ich liebe eigentlich alles am Spiel. Es ist halt sehr ungünstig, dass dann jetzt Silksong erschienen ist. Weil das halt Vorrang hat und ich dann halt Clair Obscur erstmal auf Eis legen wollte. Ich habe es aber fest eingeplant, das auch auf jeden Fall durchzuspielen. Da steht kein Zweifel dran und ich kann halt nicht so viel zu dem sagen, was du nicht schon in deinem ursprünglichen Review gesagt hast, außer dass es mir halt sehr gut gefällt. Es ist aber jetzt auch wieder ein paar Wochen her und ich habe jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, ob ich irgendwas habe, was mir nicht gefällt. Aber stand jetzt eigentlich nicht.
Also, bist du denn, bist du so Fan des Genres per se überhaupt?
Ja, also ich mag schon so rundenbasierte Rollenspiele. Wie gesagt, Golden Sun gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten. Final Fantasy eher so, ne? Ich habe 8 gespielt und 13, glaube ich.
Okay, das ist ja überschaubar,
ja. Ja, das ist 7 ist auf meiner Liste der ewigen Spiele, die eigentlich müssen, weil es ist halt der Klassiker, aber aber ja, ich so ab und zu mal ein Rollenspiel, was mich halt oft abhält, ist halt, dass es meistens so ein riesen Epos ist, ne? Was dann lange dauert, aber wie gesagt, Golden Sun und Grandia 2 auch gehören mit zu meinen Lieblingsspielen, deswegen mit dem Genre kann ich mich anfreunden. Und ich finde auch, dass Clair Obscur einen guten Job macht, da noch einen Twist mit reinzubringen, dass es halt nicht nur so eine rundenbasierte Strategie, so ich klicke einen Angriff der Gegner, sondern mit dem ganzen aktiven System. Deswegen fand ich Paper Mario auch so geil, weil du auch aktiv im Kampf teilnimmst. Und das ist immer, also ich finde das bei rundenbasierten Rollenspielen, die sehen immer schön aus und so, aber denen kann auch schnell die Luft ausgehen, wenn die nicht einen coolen Kniff oder so in ihrem Kampfsystem haben. Deswegen ist das eigentlich ganz geil. Ja. Wie gesagt, ich habe sehr viele Rollenspiele auf meiner Liste auch noch, auch rundenbasierte, die aber, die ich dann fast nie in Angriff nehme, weil das ist halt ein Zeitinvestment. Und deswegen, das war jetzt einfach so, da ist so viel auf mich eingeprasselt, auch von Leuten bei mir im anderen Discord-Server, und wir haben da einen Franzosen im Server, deswegen, der hat natürlich sehr viel Werbung für das Spiel gemacht, aber auch ohne, dass man irgendwie Nationalstolz für Frankreich hat, kann man das Spiel trotzdem genießen, also insofern, ja.
Ja, absolut. Aber ich finde den Vergleich zu Paper Mario auch ganz gut, also zumindest vom Kern her, um dieses ja rundenbasierte so ein bisschen ja actionreicher, ein bisschen abwechslungsreicher, so interaktiver zu machen. Mhm. Wobei Clair Obscur, finde ich, da noch mal einen Schritt weiter geht, indem es sehr viel auch kombiniert, gerade bei Bossen, dass du dann, weiß ich, dreimal hintereinander parieren musst, dann musst du ausweichen. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob das schon hast, dann gibt es noch so ein Konter für besonders starke Angriffe, die du.
Ja, dass du springen kannst, meinst du, diesen Sprung?
Nee, gibt's auch noch. Nee, ja, nicht,
der,
nicht
aber der kommt auch noch dazu, ja.
Ja,
und du
ja,
kannst genau. Halt, dass du auch noch. Bevor du überhaupt angreifst, ich dachte immer, das nimmt zu, aber bevor du angreifst, kannst du auch noch schießen. Das heißt, du kannst auch noch Schwachstellen ausmachen, kommt auch noch zu. Deswegen, die haben wirklich sehr viel da reingesteckt, dass du nicht nur ein passiver Teilnehmer im Kampf bist, sondern aktiv mitmachen musst. Ne? Du kannst halt nicht, weil bei vielen Rollenspielen ist auch so, ja, ich grinde dann mal jetzt mal Levels und dann gehe ich hin und drück nur A und mach währenddessen was anderes, weißt du? Und das kannst du hier nicht. Also kannst du schon. Ein paar Level habe ich mir auch geholt, indem ich einfach nur schwache Gegner platt gemacht habe. Aber ich glaube, mein größter Endboss bisher war die erste Platforming-Challenge, die man da an diesem Strand, wo man über die Balken balancieren musste. Da bin ich dran verzweifelt, weil das Spiel ist halt ein Rollenspiel, das ist halt kein Plattformer. Deswegen, da bin ich oft irgendwie. Ich finde, dass das Springen und so, als wenn das Spiel voraussetzt, dass man irgendwo drüber springen muss und das eine Geschicklichkeitsprüfung wird, dafür ist es nicht gemacht. Und ich finde, das merkt man auch. Wenn man irgendwie was bekritteln möchte, dann würde ich das sagen, ja. Weil
ja, ich glaube aber sogar das, was du jetzt genannt hast, ist so mit das Plattformerigste vom ganzen Spiel. Also es gibt noch die eine oder andere Stelle, wo du mal irgendwo drüber hüpfen musst oder so, aber das sind dann eher Mini-Passagen, die ich jetzt nicht mal wirklich als Platforming bezeichnen würde.
Ich meine, das war auch nur so ein Minigame und die Belohnung war jetzt auch so, ja, okay, ja, dafür habe ich mich jetzt abgerackert, okay, wert war es, das finde ich nicht, aber gut, das muss jeder selber entscheiden, ob Cosmetics jetzt was wert sind, dass man ein Minispiel macht, aber gut. Wie gesagt, ich bin so fasziniert einfach auch von der Welt, weil diese Lore und wie das aussieht und was da über passiert ist und wie kommt da überhaupt ein Riesenrad hin? So, weißt du, das sind so Sachen. deswegen, ich bin sehr gespannt, was die Story noch so hergibt und bin die auch Story gespannt. Wird noch
absolut insane.
Ja, ich bin noch gespannt, wann ich dazu komme wieder. Müssen wir mal schauen. Aber.
Nicht bevor du Silksong komplett.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich will nicht, will jetzt gar nichts versprechen, aber ich hoffe noch dieses Jahr. Ich meine, ich habe jetzt Ende September noch mal eine Woche frei. Dann ist ja irgendwann auch Weihnachten, da haben wir auch noch ein paar. Ja, irgendwie. Es kommt noch Mina the Hollower. Das ist auch noch so ein Spiel, wo ich lange drauf warte. Und das soll auch schwer. Also die Demo war auch schon knackig. Wenn die Vollversion da auch so ein bisschen Souls-like-mäßig ist, dann habe ich Probleme, weil dann muss ich das auch noch durchspielen und oh mein Gott, Celeste kommt auch noch raus im Oktober. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe ein Problem. irgendwann.
Dann sind dein Ding aber schon die schwierigen Sachen, weil auch Clair Obscur, das zieht dann schon noch ganz schön an.
Ja.
Eigentlich bin ich
gar nicht so der die schwierigen Spiele sucht. Ich bin halt nie der große Souls-Experte. Ne? Ich habe Lies of P halt gespielt, das war mein erstes Souls-like. Also ich bin eigentlich immer so, mein Gott, wenn es zu schwer wird, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber jetzt habe ich halt Hollow Knight durchgespielt dieses Jahr. Ich habe jetzt Silksong, was ich liebe. Wenn du sagst, Clair Obscur wird noch schwer, ja, dann ja, Lies of P, wie gesagt, den DLC habe ich auch noch nicht durch. Das Hauptspiel habe ich auch noch nicht durch. Da bin ich, wie gesagt, bei den letzten zwei Bossen. Aber ja, vielleicht ziehen mich die schweren Spiele doch magisch an.
Ja, vielleicht, 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 vielleicht.
Ich habe ja ein Status-Update bereit, wenn ich Clair Obscur dann irgendwann durch habe. Das ist, hört ihr dann, in welche Folge nehmen wir jetzt gerade auf?
Ist das 160 schon? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie
das, so also, also ihr hört es auf jeden Fall nicht vor Folge 200, das glaube ich, aber dann irgendwann lasse ich es wissen, dass ich es
durch bis 200, das ist ja schon Mitte nächsten Jahres, oder nicht?
Ja, das ist realistisch einfach. Ich will einfach realistisch bleiben.
Na gut, müssen wir so ein bisschen gedulden, bis dein endgültiges Fazit kommt, aber bisher wirkt es ja sehr angetan.
Ja, wie gesagt, das Timing, dafür kann Clair Obscur nix, das Timing ist halt schlecht, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich jeden Tag Clair Obscur spielen und nicht mit Hornet durch Falun rennen, ja.
Wahrscheinlich. Naja. Aber dann kann man ja nur für Clair Obscur hoffen, dass dann nicht Anfang des Jahres noch Gothic.
Das
das wird auch sehr viel deiner Zeit auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Ja, das stimmt.
Dann würde ich mal weitermachen mit dem letzten Titel für heute und es ist auch ein Double-A-Spiel, was glaube ich auch, ja, ich glaube 60 Euro kostet, das müsste ich nochmal eben on the fly gucken, nämlich Hell is Us von ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Nacon oder Naken, wie auch immer. Nee, guck mal, bei Steam gibt es das auch für 50 Euro. Ja, es ist irgendwie vielleicht das Jahr der Spiele, die gar keine Vollpreistitel sind. Bis auf Donkey Kong. Ja,
dieser Aufbruch gegen Spiele, die zu teuer sind, ne? Ja, weil die ganze Diskussion um 80-Euro-Spiele ist ja mit Nintendo jetzt losgetreten worden und das ist dann jetzt vielleicht so der Konter dagegen. Ja,
auch weil, um das nur eben einzuschieben, ja auch schon andere, die ebenfalls auf diesen Nintendo-Zug aufspringen wollten, ja auch schon wieder runtergeklettert sind. Ganz prominent natürlich Microsoft mit Outer Worlds 2, die auch erst gesagt haben, ja, machen wir auch. Und dann nach einer Woche Shitstorm, machen wir nicht. ja, aber es ist ja eine gute Entwicklung erstmal, dass die Preise nicht in irgendwelche Dimensionen abdriften, dass wir unser liebstes Hobby irgendwann gar nicht mehr bezahlen können, noch ein, zwei Spiele im Jahr und dann ist Feierabend. Oder nur noch Indie-Games. Also, ne?
No.
Kann man wenigstens noch bezahlen. Ja, aber Hell is Us kann man auch noch bezahlen mit 50. Ist, denke ich, auch ein fairer Preis, weil es jetzt, ja, wie gesagt, kein AAA-Titel ist. Hell is Us hat mich im Vorfeld immer durch die Trailer und den ganzen Vibe fasziniert. Und ich finde, das ist auch eine ganz große Stärke, weil du wirst erstmal in eine Welt hineingeworfen, die ja sehr, sehr postapokalyptisch wirkt, sehr, sehr mysteriös, sehr surreal alles. Und du weißt gar nicht so richtig, warum das so ist und wo du gelandet bist. Und sammelst da erstmal sehr viel auf von dem, was um dich rum so erstmal visuell passiert. Du weißt auch erstmal gar nicht so viel über deine Figur, die du spielst. Und um das vielleicht auch als Negativpunkt vorwegzugreifen, ich finde, die Hauptfigur, die du spielst, aber auch alle anderen Figuren, die bleiben relativ blass. Die haben mir nie so wirklich viel gegeben oder irgendwie Tiefe und oder Facettenreichtum. Die fand ich ein bisschen unwichtig für das gesamte Spiel. Dafür so umso interessanter halt die Main-Welt, weil das Ganze wird noch so untermalt von so einem sehr, sehr düsteren, mysteriösen Sinti-Sound die ganze Zeit. Das scheppert richtig rein. Also das Sounddesign ist richtig, richtig gut. Und dadurch entsteht schon eine sehr, sehr gute, schöne, dichte Atmosphäre bei dem ganzen Ding. Und damit einher geht, glaube ich, auch ein Vorteil von dem Ding, dass es hat zwar eine Open World.
Oh, da höre ich da ein Zögern in deiner Stimme.
Ja, weil es kombiniert sehr viel lineare Abschnitte mit dann doch auch offenen Bereichen. Deswegen tue ich mich so schwer. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische Open-World-Ding von, weiß ich nicht, allen Ubisoft-Dingern zum Beispiel. Schon sehr, dass es dann auch eine größere Oberwelt gibt, aber auch immer wieder so Dungeons, die dann schon sehr linear sind. Ja. Was ich erstmal per se besser finde als die x-te Open World, die halt gleich aufgebaut ist.
Fühle ich irgendwie, ja.
Und Assassin's Creed ist eigentlich sogar sehr, sehr, sehr perfekt als Gegenbeispiel, weil wenn man Assassin's Creed spielt, und ich glaube, es ist egal, welches der letzten 15 Jahre, dann, ja, oder sagen wir 10 Jahre, das ist halt noch viel krasser, so der letzten 10 Jahre, wenn man einfach die Map aufmacht, du wirst ja erschlagen von Icons und irgendwelchen Symbolen und hier Quest, da Quest, der will was, dort findest du dies und jenes. Es ist, du wirst ja geguided durch das, was du halt so erleben kannst in dem Spiel. Und das ist halt sehr, sehr viel und vieles davon ist auch gar nicht mal so interessant, aber es gibt erstmal sehr viel, was dir das Spiel schon so sagt, was es gibt. Und Hell ist also das komplette Gegenteil, weil es gibt keine Map. Also du bist halt in dieser Welt und das Einzige, was du hast, ist ein Logbuch. Das ist sehr umfangreich und da steht dann auch drin, was du so erlebt hast, aber da steht jetzt nicht drin, hey, an dem Ort, der ist genau da und dafür musst du da und da lang gehen und da passiert das und das und jenes. Das passiert hier nicht. Das Einzige, was du zum Beispiel dann vielleicht mal hast, ist, dass es eine abgelegene Hütte nordwestlich eines verlassenen Militärlagers gibt. Und da
das erinnert mich irgendwie an Gothic.
Vielleicht.
Ja. Ja. Also, ja.
Und dann musst du dich halt orientieren, einfach in der Welt. Du hast zwar einen Kompass, ne? Also, aber an dem musst du dich so ein bisschen abarbeiten und vielleicht noch so den einen oder anderen hinweisen. Heißt, hey, vorbei an diesem Gebäude oder jenem Ding, dort findest du dann das. Und dann kannst du dich erstmal auf die Reise begeben. Und das, finde ich, ist ein Konzept, was man eigentlich viel zu selten hat, weil du ja doch sehr geguided wirst, gerade in so Open Worlds. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner Gegenentwurf, finde ich, einfach mal zu erkunden. Und jetzt, wo du es sagst, so mit Gothic, finde ich eigentlich sogar ein sehr
schöner Vergleich. Ich glaube, Kingdom Come hat es auch, ne? Oder ich meine, Kingdom Come hatte auch so dieses, wir sagen euch ja da und da ist das, aber du musst den Weg dahin selber finden. Oder gab es da einen
Ich habe nur den zweiten Teil gespielt, aber da gab es auf jeden Fall auch eine Map. Und da gab es auch, quasi wie so Schnellreisesysteme, dass du irgendwo hingeklickt hast. Und dann ist der auch automatisch dahin gelaufen, wenn du jetzt keine Lust hattest, da selber hinzu laufen. Also die Mechaniken gibt es zumindest da. Ich weiß nicht, wie es beim ersten Teil ist. Aber Hell is Us verzichtet da komplett drauf. Und das finde ich gut. Für meinen Geschmack könnte es noch so ein bisschen mehr auch in der Welt geben, dass es dich vielleicht mal auch komplett rausreißt und du denkst, boah, was ist da? Da muss ich mal hin, weil diese Momente, die gibt's auch, ja, könnten aber noch ein bisschen mehr da sein, weil so das ganze Prinzip dieser Open World ja so anders funktioniert als in anderen Spielen. Und deswegen, wenn sie da noch ein bisschen mehr drauf gegangen wären, das hätte mich noch ein bisschen glücklicher gemacht, auf jeden Fall. Aber so, wie die Welt funktioniert, wie mystisch, wie kryptisch sie ist und da passiert, also auch von dem, was du siehst, also das ist auch sehr viel Surreales, was dort so mit einhergeht. Ist jetzt nicht so einfach so ein klassisches, es ist ja nicht mal Sci-Fi, es ist so ein alternatives 90er-Jahre-Ding tatsächlich, mit so ein paar Sci-Fi-Elementen. Aber diese Welt ist sehr beeindruckend, die macht neugierig und dann hast du auch Bock, dich mal irgendwo hinzubegeben. Und vielleicht weißt du dann auch im ersten Moment gar nicht so, was meinen die denn mit diesen sehr vagen Ortsangaben? Und dann hast du dann aber doch immer so Ankerpunkte, dann hast du immer diese kleinen Aha-Momente. Ach, guck mal, den Baum hat er doch erwähnt und sowas. Ne? Und dann gehst du da weiter und so. Das ist dann schon ganz cool. Und das finde ich auch so die Stärke des Spiels. Was noch ein größerer Teil ist, ist aber auch das Kampfsystem. Und das ist jetzt nicht, wie das Spiel vielleicht erst so ein bisschen anmuten lässt, so ein Third-Person-Shooter oder so, sondern es ist tatsächlich so ein Nahkampf Action-Ding, weil du hast so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Art Plasma-Schwert oder sowas, keine Ahnung, mit dem du Wesen besiegst, wo ich echt sagen würde, boah, guckt bei Google Bildersuche, weil ich kann die nicht beschreiben. Das sind so weirde Wesen. Die sind so komplett weiß, das Gesicht fehlt, stattdessen ist dort wie so ein Loch, was irgendwie so am Wabern ist, sehr, sehr mysteriös und davon gibt es dann verschiedene Varianten von und die besiegt man dann, die haben auch alle eigene Movements, eigene Verhaltensmuster Und das ist dann vielleicht so leicht Souls-mäßig angehaucht. Ist jetzt kein Souls-like. Es würde ich auch nicht mal sagen, ein Souls-light. Es ist eher so ein bisschen vom Kampfsystem da jetzt inspiriert vielleicht.
Okay, also weil das hätte ich nämlich gefragt, weil das, ich erinnere mich an den Trailer und als der Trailer kam, war irgendwo, ich weiß nicht, ob ich glaube, den Trailer habe ich mit irgendeinem Stream zusammengeschaut, wo Leute sich das auch angeguckt haben und dann jemand sofort, oh, Souls, wieder noch ein Souls-like und Souls-like hier und Souls-like da. Ich glaube, es ist mittlerweile so eingeprägt, dass du siehst einen Typ in Third Person mit einer Waffe und der hat eine Ausweichrolle und bekämpft Monster und das ist direkt ein Souls-like, ne? Aber,
Ja, nee, aber das, also ich würde es jetzt nicht als Souls-like bezeichnen. Also es ist schon inspiriert davon, weil du hast auch eine Ausdauerleiste. Das heißt, du kannst jetzt nicht die ganze, ganze Zeit drauf slayen. Du musst da schon ein bisschen drauf achten, wie du mit deiner Ausdauer umgehst. Also die füllt sich doch relativ schnell wieder auf. So, das kennt man ja vielleicht auch aus dem Genre.
Ja.
Aber es fühlte sich für mich jetzt nicht so an wie ein Souls-like, eher von ach, guck mal, das und das finden wir aus Souls-like-Kämpfen ganz cool, das können wir hier vielleicht einbringen. Aber die Kämpfe sind jetzt auch nicht so knackig wie in einem Souls-like. Also, dass du jetzt so richtig krass taktieren musst, oh, okay, und dann muss ich da und da. Also, die sind schon etwas einfacher, definitiv. Also, kannst jetzt da nicht komplett wild rumhauen, weil, wie gesagt, Ausdauer und dann bist du kurz mal ein bisschen anfälliger dafür, verprügelt zu werden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ein ja, vielleicht so Action-Adventure mit Souls-Inspiration, das trifft es vielleicht gut. Und du hast halt auch eine Drohne, die ein paar Spezialfähigkeiten hat, die du auch im Laufe des Spiels so erweitern kannst. Generell, so von der Progression kannst du halt vor allem deine Waffe etwas verändern, dass sie noch andere Fähigkeiten kriegt und halt auch eben die Drohne. Das ist jetzt erstmal soweit so unspektakulär. Was am Kampfsystem, also erstmal das Kampfsystem fühlt sich ganz gut an, also so die Schläge und das Ausweichen, das fühlt sich alles, hat ganz gut Impact. Das Problem ist für mich so ein bisschen, trotz dass du auch andere Fähigkeiten kriegst, fühlte sich nach einigen Stunden so ein bisschen repetitiv an. Und das liegt vor allem auch daran, weil es jetzt nicht so viele Gegnervariationen gibt. Also ich würde sagen, in den ersten ein, zwei Stunden siehst du schon 90% der Gegner, die du auch in den nächsten 15 Stunden bekämpfen wirst.
Und es sind immer diese weißen Viecher, nur in anderer Form. Also es gibt jetzt auch nichts anderes abseits dessen.
Doch, aber ich würde sagen, das sind mit Abstand die, auf die du am meisten triffst.
Okay.
Also es gibt ein paar andere Gegner, aber das sind schon die, die du am Ende des Tages am meisten besiegen wirst. Und das ist so ein bisschen die Schwachstelle, weil ich würde sagen, da gibt es so drei Gegnertypen, die du wirklich für den Großteil des Spiels halt immer bezwingen musst. Und die sind sehr unterschiedlich, aber nicht unterschiedlich genug, dass du dich damit, dass es dich nach 10 Stunden immer noch umhaut, wie unglaublich facettenreich dieser Gegner ist. Das ist jetzt nicht. Und das ist schon so eine Schwachstelle, dass du dann irgendwann nach ein paar Stunden denkst, ah, will ich jetzt fighten nicht, oder gehe ich lieber in die Welt hinaus? Aber muss ja auch sein. Und das steht dem dann doch so ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Da hätte ich mir mehr Varianz gewünscht. Und ich glaube, das hätte auch das Kampfsystem hergegeben, so, weil das fühlt sich schon eigentlich ganz gut an.
Mhm.
So muss ich sagen, Hell is Us macht Laune, vor allem so dieser ganze, die Welt und das Szenario vor allem, was da so geboten wird, das macht Laune. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Bock drauf haben, weil ich kann mir vorstellen, dass da Leute gibt, die sagen, boah, gar keine Map und irgendwie alles selber, das ist vielleicht ein bisschen zu müßig. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber gerade wenn man so dieser ganzen 0815 Open World so ein bisschen überdrüssig ist und wie die Karten und hier Türme erklimmen, so, wer da keine Lust drauf hat, aber jetzt auch nicht immer ein lineares Spiel wird, weil wie gesagt, es gibt auch lineare Dungeons, aber wer darauf Bock hat, eine Open World mal ein bisschen anders zu erleben, da glaube ich, ist Hell is Us schon sehr erfrischend und dann ist es auch eine ganz coole Experience, würde ich sagen.
Ja, cool. Also ich mache mal, manchmal so, ne, in einer Welt, wo einem nichts erklärt wird und die Spieler beschweren sich darüber, ne? Die sind einfach nicht, da merkst du, dass das die Leute sind, die nicht die mit den Spielen aufgewachsen sind, mit denen wir groß geworden sind. Das ist so, wir hatten früher gar nichts, okay? Wir hatten nichts. Hä, wo muss ich hin? Ja, keine Ahnung. Questmarker? Was ist das? Ja, habe ich noch nie gehört. Ja. So, und
ja,
das
ich,
ist
ja, ich
jetzt,
würde sagen,
ist
das ist so ein Luxus Produkt der 2010er vor allem, ne?
Ja, das ist so ein Luxus. Ich meine, und wenn ich finde, ich respektiere ein Spiel, das darauf verzichtet und einfach sagt so, nee, mach mal hier, guck mal selber, weil ich meine, das ist halt auch so eine Nische. Ich meine, bei manchen Spielen, wo es dann halt keine Karte gibt und dann so, ja, okay, du musst dir selber eine Karte malen. So, das mussten wir früher bei sehr vielen Spielen machen.
Ja,
dass das nicht für jeden was ist, verstehe ich auch. Aber das ist fast die ähnliche Debatte wie mit den, die wir im letzten Podcast haben, mit dem Schwierigkeitsgrad von Silksong. Das sind so Sachen, das fällt vielleicht für Zocker aus unserer Generation gar nicht so ins Gewicht, weil wir haben viel schlimmere Dinge durchgemacht. Damals haben wir viel schlimmere Sachen durchgemacht. Die wissen gar nicht, was richtiger Schwierigkeitsgrad bedeutet. Wenn du ein Gameboy-Spiel von König der Löwen kriegst und du hast nur dieses Spiel für 2 Monate, weil du erst in 3 Monaten das nächste kriegst, dann musst du diesen Level, an dem du immer wieder stirbst, immer wieder machen und wieder und wieder. Ja, so. Ja, so in etwa.
So ungefähr.
Ja. Deswegen, ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee.
Ich war auch bei Alistair auf dem Gamescom-Termin und hatte eben auch diese Frage gestellt, hey, gibt es aber, also weil ich grundsätzlich auch schon Freund von Accessibility bin, gibt es denn für die da einfach Probleme haben, zumindest die Option, eine Map irgendwie zu aktivieren? Und er hat gesagt, nö, und das wird auch nicht kommen, weil es einfach so die Core-Experience ist, sich selbst zu orientieren. Und wenn man das wegnimmt, würde halt dieses Spiel einfach so im Kern nicht mehr funktionieren. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen. Also ja, ich kann verstehen, wenn man das vielleicht nicht mag, aber ich glaube, wenn du das dann so umstellen könntest, dass es halt wie moderne Homeworlds ist, dass du da durchgeguided wirst, dann wäre Helles Ass echt schlecht. Ja. Also dann hättest du noch ein gutes Kampfsystem, was für ein paar Stunden Spaß macht und halt ein cooles Szenario, aber du würdest es gar nicht so aufsaugen können, weil du dich gar nicht mit der Welt beschäftigst, weil du von Marker zu Marker rennst. Ja. Und dann ist Helles Ass sehr unbedeutend, würde ich
also
sagen.
Also in dem Fall haben sie dann die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Weil ich bin ja auch beim Punkt Accessibility bin ich auch, ich bin immer auf halbem Wege bei dir. Das hatten wir ja beim, wie gesagt, wir kommen immer wieder zum Silksong-Thema zurück. Da hattest du ja auch gesagt, so ja, ich finde das eigentlich, ne, dass die vielleicht einen leichten Schwierigkeitsgrad, und ich bin immer so, ja, es tut mir ja persönlich nicht weh, wenn es sowas gibt, wenn sowas geben würde, aber gleichzeitig denke ich mir auch, Leute müssen mal wieder lernen zu akzeptieren, dass manche Spiele nichts für sie sind. So, und Accessibility ist für mich, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Controller-Layout für Linkshänder angeboten wird oder so. Aber wenn ein Gameplay-Element, wie jetzt ein Schwierigkeitsgrad oder hier in dem Fall das Fehlen einer Map, von den Entwicklern sich ausgedacht wurde, und du sagst, nee, gefällt mir nicht, dann ist es nicht die Aufgabe der Entwickler, das wieder ins Spiel zu bringen, damit du das Spiel spielen kannst, sondern es ist vielleicht für dich mal über deinen Schatten zu springen und zu sagen, ja gut, dann ist dieses Spiel von den ganzen Tausenden, die ich jetzt zocken kann, nichts für mich. Es müssen nicht alle Spiele allen gefallen. Deswegen finde ich das immer, finde ich das eigentlich gut, dass die auch standfest sind, ne, auch auf deine Nachfrage gehen und dann sagen, nee, gibt's leider nicht. So, vielleicht, weil sie selber wissen, dass ihr Spiel dann schlecht wird, wenn sie es machen. Kann sein. Aber ich respektiere das. Und ich finde das müssen sich viel mehr Spiele, müssen sich einfach Sachen trauen, die vielleicht dann anecken und viele Spiele abstoßen. Aber wie gesagt, das ist dann, also ich habe das Gefühl, viele Menschen checken nicht so, wenn die sind persönlich angegriffen, wenn ein Spiel nicht ihren Standards entspricht und irgendwas ist, was die nicht geil finden, weißt du? Und das ist so, dann spielt ein anderes Spiel. So, ich verstehe diesen Aspekt, wenn du jetzt Silksong siehst und sagst, oh mein Gott, das sieht voll schön aus, ich würde es gerne lieben. Ja, aber wenn das halt spielerisch nichts für dich ist, weiß ich nicht, ob man dann Team Cherry zum Beispiel zwingen müsste, da jetzt dann das einzubauen oder man jetzt hier die Entwickler bei Hell is Us zu sagen müssen, ey, aber manche brauchen wirklich eine Map, die müsst ihr jetzt in euer Spiel packen, sonst sind, ich weiß nicht, 20% der Leute, die das Spiel sich angeguckt haben, sind dann unzufrieden oder so. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, wobei ich würde da halt, ja, ich würde schon unterscheiden zwischen Hell is Us und Silksong, weil das eine ist für mich Schwierigkeitsgrad und es gibt vielleicht einfach Leute, die mit dann solchen Systemen ja eher hadern, obwohl es im Prinzip Spaß macht und da bin ich eher dabei, einen Easy-Mode reinzupacken, weil es so
die Weil das Core, Gameplay dann also, gleich bleibt,
meinst genau, du? Genau, weil so. Das Gameplay ja. ist gleich, es ist nur angepasst für alle Leute und jeder kann es trotzdem so zocken, dass das Kern, also dass der Kern dieses Gameplays erhalten bleibt und jeder damit Spaß haben kann. Und bei Hell is Us würde ich sagen, würde das schon sehr brechen. Und deswegen verstehe ich auch das Argument, hey, wenn wir das jetzt ändern würden, dann bleibt nicht mehr so viel von der Kernerfahrung des Spiels. Und dann haben wir, also dann ist halt nicht mehr so viel davon da. Gut, da könnte man auch ein bisschen Gegnervariation reinbringen.
Ich wollte gerade gegenargumentieren, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn Team Cherry das für ihr Spiel als Kern gesehen hat? So, unser Spiel ist halt schwer. So, wir wollen das, dass das dich bricht. So, weißt du, so, warum müssen die dann daran rütteln und die Entwickler von Hell is Us nicht, weißt du? So, weiß ich nicht.
Ja, weil es da unterschiedliche Hemmschwellen gibt, würde ich sagen, einfach, ob wann dich etwas bricht. Weil vielleicht gibt es auch Freaks da draußen, die
definitiv.
Denken, was habt ihr denn alle voll
easy? Ja, ja, hundertprozentig.
Ich brauche noch was anderes hier. Wieso gibt es keinen härteren Schwierigkeitsgrad von Anfang an?
Ja, ich glaube, es gibt ein, soweit ich das mitgekriegt, wir reden schon wieder über Silksong, das ist unfassbar. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es einen Cheatcode, mit dem man so einen Steel Soul, also du kannst
das
tatsächlich
auch, im Deep Pad
irgendwie eine Kombination eingeben. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr den Steel Soul Mode, den es ja in Hollow Knight gab, das heißt, wenn man einmal stirbt, ist der Spielstand halt kaputt. Man da hat, ist also nur ein One-Death-Run. Wenn ihr das machen wollt in Silksong, da gibt es einen Code für. So, das nur am Rande. Aber wir wollen nicht schon wieder über Silksong reden. Das war die letzte Folge schon. Wir reden über reden über Hell is Us. Obwohl, ich weiß nicht, ob du noch viel zu reden hast oder ob du.
Nee, zu Hell is Us eigentlich tatsächlich. Das war jetzt schon mehr oder weniger so das Fazit zu dem Ganzen. Also kann ich empfehlen. Ist eine schöne Abwechslung zu, ich sag mal, vielen anderen Open-World-Spielen. Und ist halt, wie gesagt, auch kein AAA-Ding. Von daher auch so ein bisschen, kompakter in dem Ganzen. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr schönes Spiel. Ich war noch so ein bisschen überlegen, ob ich es mit reinnehmen sollte, aber ist noch so ein bisschen Zeit, weil ich habe auch ganz kurz noch in Chronos reinschauen können, dem neuen Horrorspiel von Team Blooper. Und das ist wohl von den Machern, die The Medium gemacht haben, welches ja schon so ein, weiß ich nicht, so ein Silent Hill Light war, wenn man so will.
Wo man zwischen zwei Welten so hin und her geswitcht ist, war das das Spiel?
Ja, genau.
Ah, okay, ich erinnere mich, ja.
Und Chronos ist ein Dead Space Light, wenn man so will. Es ist sehr davon inspiriert. Das ist ja generell bei dem Studio irgendwie so, dass sie sich immer irgendwie ein Spiel rausnehmen und sich sehr, sehr inspirieren lassen. und ich habe da jetzt, glaube ich, so die ersten 2 Stunden, was mir erstmal gut gefällt. Sie haben eine sehr interessante Welt. Also das ist quasi auch so ein postapokalyptisches Polen. Und das finde ich erstmal interessant, weil das hast du ja so sonst nie. Und du weißt erstmal gar nicht so richtig, wen spiele ich da jetzt eigentlich, obwohl das für die Figur selbstverständlich scheint, aber man weiß es als Spieler nicht oder als Spielerin. Und man weiß nicht, was für eine Welt das ist. Und das finde ich erstmal sehr, sehr interessant, auch weil sehr vieles sehr kryptisch, sehr mysteriös ist. Und da macht es erstmal Spaß, reingeworfen zu werden. Und dann hoffe ich auch, dass sie zu dem Punkt kommen, wo man das auch so ein bisschen kennenlernt, weil das ist jetzt noch nicht so wirklich passiert. Also du bist ein Reisender und du begibst dich auf die Suche nach anderen Reisenden, die schon vor dir da waren. Und diese Reisenden waren dazu da, dass du erstmal herausfinden wolltest oder solltest, was dort in dieser Welt eigentlich vor sich gegangen ist. Weil es gibt eine Gefahr, ich kenne jetzt die Namen von den Viechern nicht, es sind einfach irgendwelche Monster, nenne ich sie mal, die sehen jetzt nicht zombie-mäßig aus, also wirklich sehr verstörend aussehende Wesen, gegen die man dann halt auch eben kämpfen muss. Also das ist schon sehr Dead Space-ig angelehnt. Und dazu hat man erst eine, später bis zu drei Waffen, also ist jetzt auch nicht super viel Variation. Der größte Unterschied ist halt, dass du den Schuss aufladen kannst von deinem Blaster. Und der macht dann natürlich mehr Schaden. Es ist nicht gesagt, dass du dann auch natürlich immer mit dem triffst und dann, das tut dann ein bisschen weh. Aber das ist so ein bisschen vom Kampfsystem die Besonderheit an dem Ganzen. Und ich muss auch sagen, es ist eigentlich so der No-Brainer, dieses Spiel zu spielen. Also ich habe das, glaube ich, seit das erklärt wurde, habe ich, glaube ich, nicht einmal normal geschossen, sondern mache immer die aufgeladenen Schüsse, weil die Gegner sind jetzt nicht super schnell. Du hast schon Zeit, da auch auf den Kopf zu zielen. Wenn du da die Schüsse auflädst, ist nach wenigen Malen dann auch schon Feierabend. Und auch wenn das Spiel dir so ein bisschen diese Munitionsknappheit immer mitgibt, kannst du das relativ gut dadurch aushebeln, finde ich. Also bisher hatte ich noch nie das Problem, dass mir irgendwie Munition gefehlt hat. Kann natürlich im Laufe des Spiels noch kommen, weil es jetzt dann noch so relativ früh ist. Vielleicht deswegen auch noch ein bisschen einfach. Aber das ist jetzt erstmal so der Eindruck aus den ersten ein, zwei Stunden. Wie gesagt, die Welt finde ich toll. Richtig krass gegruselt habe ich mich jetzt noch nicht. Da finde ich, war Dead Space deutlich gruseliger. Also von dem, wie so gerade Geräusche um dich rum funktioniert haben. Das hat mich, also das war deutlich beklemmender, auch weil du halt
eben... Dead Space war ganz schlimm.
Auch weil du halt auf dieser Raumstation warst und du warst so eingeengt und du wusstest nicht, okay, von wo kommen die jetzt? Und Kronos ist da ein bisschen, also was heißt offen, aber nicht so beengt wie die, wie hieß die nochmal, Oshimura, glaube ich, die Raumstation.
Ishimura, ja.
Ja, insofern würde ich erstmal sagen, ist ein netter Dead Space-Klon so far. Ich habe ein bisschen Anspruch trotzdem noch an die Story, weil ich erstmal das Grundsetting extrem interessant finde. Ich hoffe, dass sie spielerisch noch ein bisschen was machen, weil so Rätsel gibt es jetzt nicht wirklich. Also es gibt mal hier fehlt ein Schlüssel, so zwei Räume weiter liegt ein Schlüssel, da muss ein Dings aktiviert werden, so zwei Räume weiter ist der Schalter dafür, aber es ist jetzt nicht, dass du irgendwie da mal wirklich puzzeln musst oder so, also dieses eher Silent Hill Resident Evil Ding, das haben sie bisher gar nicht drin, obwohl sie das Inventarsystem aus Resident Evil und die Progression aus Resident Evil komplett geklaut haben, aber das haben sie nicht übernommen. Insofern weiß ich noch nicht, ob mich das dann auch bis zum Ende, weil ich glaube, das geht relativ lang, ich glaube so 15 Stunden, mich das dann so fesseln wird. Da bin ich so sehr, sehr gespannt, wie die Progression ist. Aber da vielleicht in einem der nächsten Podcasts dann ein bisschen mehr dazu.
Ich finde das immer lustig. Es geht relativ lang, so 15 Stunden. Meanwhile, ich sitze hier bei Silksong mit 21 und bin so, ja, Anfang des Spiels. So.
Ja, aber ich finde für so eine Art von Spiel.
Aber manche Spiele brauchen
mir so
das 8, nicht.
10 ja, Stunden eben. Voll. Also ja. Da brauche ich dann gar nicht
so. Es ist auch unfair, das zu vergleichen. Das ist jedes Metroidvania ist an sich schon länger, weil du halt ne oft Wege zurückverfolgst und so. Das jetzt bei so, das ist eher linear jetzt ne dahin.
Ja, doch, es ist schon sehr linear. Es gibt hier und da mal so ein paar Pfade links und rechts, die jetzt nie wirklich komplex sind, aber es ist eine sehr lineare Erfahrung, bei der du halt immer straightforward so deinen Weg gehst. Jetzt nicht wie bei Metroidvanias, dass du dann vielleicht mal in vorige Gebiete musst und da nochmal irgendwo lang kannst, wo du vorher noch gar nicht lang konntest oder so. Das ist hier natürlich jetzt nicht so.
Ich meine, das hatte Dead Space immerhin. Das hatte das, ne? Das war, ich weiß nicht, war Dead Space, kann man das als Metroidvania bezeichnen? Weil da bist du immer wieder in andere Räume zurückgerannt. Nein,
Gott. So weit würde ich da nicht gehen.
Nein, ich auch nicht. Das war ein Spaß, falls das nicht angekommen sein sollte. Da ist Meine ich so, ist, so dumm.
Ist bin einfach
ich.
So im Silksong-Fieber.
Ja, das lässt sich nicht so leicht ablegen, das stimmt. Ja.
Sei dir verziehen, ich bin auch gerade drin. Deswegen leidet Kronos gerade etwas darunter, dass ich es jetzt. Ich glaube, ja, nur ein
Abend. Es ist heftig, dass im September jetzt so viele Spiele dann doch rauskommen. Ne? Ich war, dieses Kronos, was du jetzt erzählt hast, hat nämlich irgendein Twitch-Channel. Ach ja, hier Bonjour. Bei Bonjour haben sie das gespielt. Und ich, weil ich war vorher so, hey, was gibt's denn eigentlich für große Spiele und bla und bla. Aber es ist, September ist schon vollgepackt. Muss man
ja
sagen.
True. Ja, sehr vollgepackt, aber das ist ja auch der Herbst, oder beziehungsweise ist ja gerade noch Sommer, aber September verbinde ich schon immer so mit Herbst und da kommt natürlich auch viel raus, wie man es so gewohnt ist, so September, Oktober sind immer so die Spiele, die Monate, wo die meisten Spiele erscheinen und so eben auch jetzt und da muss dann vielleicht das ein oder andere Spiel mal ein bisschen, ja, hinten angestellt werden.
Pause machen, ja.
In dem Zuge halt eben warten, bis Silksong dann doch mal beendet ist.
Ja, es ist schon schade für die anderen Spiele, dass Silksong so ein großes Spiel ist, ne?
Ja. Also es ist ja auch kein Ding, was man mal so in 10 Stunden runtergespielt hat. Da, nee. Nach 10 Stunden ist man in Silksong
ja
noch gar nicht so weit.
Ich meine, es hat so große Wellen geschlagen, dass es jetzt bei uns in 2 Podcasts hintereinander Thema geworden ist. Also Es hat schon seine Auswirkungen. Ich meine, meinst du, es hat auch Überschneide, also so Auswirkungen auf so Käufe jetzt für zum Beispiel das Kronos oder so, was du sagst? Bestimmt, oder? Dass dann jetzt, weil viele sind ja dem Release von Silksong ausgewichen, vor allem Indie-Spiele. Aber was denn mit so Double-A-Spielen, die sagen sich, ja, nee, wir sind aber trotzdem auf Kurs, weißt du, und kommen dann raus. Aber das, du hast ja jetzt auch gesagt, dass du es beiseite legst für
Ja, ich gucke auch gerade mal. Also in den ersten 3 Tagen hatte Kronos 200.000 Verkäufe. Ich meine, es ist wirklich ein Double-A-Spiel. Das Budget war auch nicht so groß. Es ist so ein klassisches Double-A tatsächlich. Aber trotzdem, ja, 200.000. Boah, ich hab mehr erwartet. Ich würde schon sagen, ich habe mehr erwartet.
Ja, ich habe das auf jeden Fall immer überall gesehen auch. Und diesen Typen, der ist ja sehr, der Protagonist ist ja sehr charakteristisch irgendwie mit diesem runden Helm-Kopf-Gedöns. deswegen, ja. das hatte man auf dem Schirm, so Blooper-Team, neues Horrorspiel. Aber ja, naja, vielleicht wird's im Oktober dann einen richtigen Boom kriegen. Die Horrorzeit, die kommt ja noch dann erst.
Ja, zu Halloween. Ja, das kann sein. Ich habe auch gerade, bin auch gerade auf einen Artikel gestoßen, wo auch schon drin steht, wie viel es gekostet hat und dass es schon Break-Even wäre, wenn es 1 Million Verkäufe hätte. Ich denke, die sollten auf jeden Fall bis einschließlich Oktober auch drin sein, denke ich.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, dafür, dass es doch eigentlich relativ präsent war, jetzt so im Vergleich, muss ich sagen, ja, es hat Silksong vielleicht doch schon Auswirkungen, auch auf solche Spiele.
Ja.
Also ja, wirklich
Wahnsinn.
Nicht merkt man ja auch an sich selber. Ja, Wahnsinn.
Ja, eben.
Aber so konnten wir trotzdem ein bisschen über das sprechen, was wir noch gespielt haben, beziehungsweise ich muss dazu sagen, bis auf Kronos habe ich die genannten Spiele alle gespielt, bevor Silksong rauskam. Insofern haben die noch mal Glück gehabt. Aber ja, bei dir war es ja mit Clairobscur nicht so vom Timing perfekt.
Es ist, ich werde mir auch Mühe geben, im nächsten Podcast, in dem ich dabei bin, nicht so viel über Silksong zu reden. Es wird mir schwerfallen, aber ich krieg's bestimmt hin.
vielleicht
kommt drauf an, was der nächste, wenn der nächste Podcast ein Podcast ist, was wir gespielt haben, habe ich ein Problem, weil das wird sich dann nicht geändert haben. Aber wenn wir über News und so reden,
ach,
außer es gibt wieder eine Silksong-News, dann ja, es kommt jetzt eine Direct, ne? Ist demnächst
genau
an. Das Ding ist das Thema, glaube ich, für den nächsten Podcast schon gesetzt. Also
ja, denke ich.
Ja. Gut.
Ja. Das, da gucken wir mal, wie oft wir noch Silksong hören.
Ja, das, also, was, ich kann mir, was ist mit Leuten, die überhaupt nichts mit Metroidvania anfangen können? Die müssen doch jetzt auch, also die müssen die schlimmste Zeit ihres Lebens haben, weil du hörst ja als Gamer nichts anderes, so, und wenn die
Also, ja, aber für die sind dann ja die, für die sind ja die Spiele interessant.
Die können LSA spielen. So. Genau.
Ja, ja, genau. Und, ja. Zum Beispiel.
Die gehören zu den 200.000, ja.
Auch sonst, wenn man jetzt, glaube ich, so ein bisschen durch ja, das scrollt, was sonst noch so erscheint. Ich glaube, da, also, da findet, glaube ich, jeder irgendetwas. Aber ja, ja, bei uns ist gerade Silksong und das werden wir jetzt auch wahrscheinlich die nächsten Tage erstmal weiterspielen, auch wenn es heute um ganz andere Spiele ging. Aber ja, Martin, ich danke dir dafür, dass du uns trotzdem schon mal so einen kleinen Einblick in Clair Obscur geben ja. konntest, auch wenn wir jetzt lange davon nichts mehr hören werden bei dir. Aber vielleicht ja. irgendwann nochmal. Und ja, danke erneut fürs Zuhören und ihr solltet auf jeden Fall den Podcast abonnieren, damit ihr, ja, ich denke mal, jetzt kommen erstmal wahrscheinlich ein paar News-Podcasts, Fragezeichen, weil ja, doch Direct und eventuell State of Play und Tokyo Game Show steht ja auch noch an, Heidewitzka.
Ja, also,
da kommt jetzt wahrscheinlich erstmal viel an News die nächsten Tage und Wochen auf uns zu. Und wenn man das tagesaktuell haben möchte, sollte man natürlich auf nat-games.de vorbeischauen, weil da landen unsere News und da sind wir etwas schneller dran, als dann mit einem Podcast. Obwohl, vielleicht ist das Timing ja auch perfekt. Das werden wir dann sehen. Insofern behaltet das aber im Blick und bis dahin haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut.